Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir hören heute die Lesung aus Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Epheser 2, die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen zusammenkommen dürfen, uns unter dein Wort stellen dürfen und wissen dürfen, dass du entsprechend deiner Verheißung mitten unter uns bist. Wir danken dir für die Bewahrung aller Geschwister auf dem Weg zum Gottesdienst und wir danken dir auch, dass unser Bruder Melke Karkus jetzt auch noch den Weg hierher geschafft hat. Ja, und wir wollen auch bitten, lass du jetzt uns fest im Glauben an dich deine Nähe spüren, Herr. Herr, schenke uns auch die nötige Ruhe und die Aufmerksamkeit, auf dein Wort zu hören und dass wir auch Abstand nehmen können von allen Sorgen und Nöten aus unserem Alltag, dass wir durch dein Wort neu gestärkt werden und auch neu ausgerichtet werden. Segne du heute unseren Bruder Malkek, führe und leite du ihn durch deinen Heiligen Geist und zeige jedem Einzelnen, was du ihm heute sagen willst. Amen.
Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen, dass ich heute hier sein darf unter euch. Und ich möchte zu Beginn erst noch beten, wenn ihr mir erlaubt, bevor wir anfangen. Allmächtiger Vater, vor dir ist alles offenbar und jeder Mensch in seinem Herzen ist auch offenbar vor dir. Wir sind deine Geschöpfe und du weißt ganz genau, wie es um uns steht, wo wir stehen und was wir brauchen. Ich möchte mich beugen unter dein Allmachtswort und bitten um Gnade. Öffne uns bitte die Schrift, damit wir sehen und verstehen die Wunder in deinem Gesetz. Sprich du bitte. Zeig du auf, Herr Jesus, was wir brauchen. Sieh und erforsche uns. Prüfe uns, wie der Psalmist sagt. Auf dass in unseren Herzen gebahnte Wege sind, die dir wohlgefällig sind. Wege, an denen du wohlgefallen hast. Ich danke dir von Herzen und lege dir den restlichen Verlauf in deine Hände. Und mein Herr Jesus, ich danke dir, denn du bist es, mein Haupt, der mich befähigt zu reden. Es ist mir eine Ehre, Herr, unter diesen heiligen Geschwistern sein zu dürfen. Und vor allem ist es uns allen eine Ehre, dich in unserer Mitte zu haben. Ruhm und Dank sei dir, Herr. Amen. Der Predigttext, den wir uns heute anschauen wollen, ist Matthäus Kapitel 27. Wer eine Bibel hat, darf gern aufschlagen. Matthäus Kapitel 27, Abvers 3. Ich lese vor. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach, Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen, wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt, bis zum heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der ich geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und sie gaben ihn für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Ein interessanter Text und auch ein seltsamer Text, wenn man überlegt, was für Begebenheiten dort sind. Wer in Israel war, weiß vielleicht, wo dieser Blutacker ist. Er ist im Hinnomtal. Da wurde eigentlich, da haben wir auch das Wort Gehenna, unser Wort für Hölle, kommt von dort. Da wurde regelmäßig Müll in diese Schlucht runtergeworfen, in dieses Tal. Und dort brannte es immer. Und deswegen nennt man diesen Ort Hinnom, also Gehenna. Und Judas ist dort in diesem Tal und erhängt sich, nachdem er den Verrat an den Herrn vollbracht hat. Und heute steht eine griechisch-orthodoxe Gemeinschaft dort, hat dort ihren Platz auf diesem Ackerfeld. Wie gesagt, wer in Israel war, kann sich das dort mal anschauen. Und von dem redet jetzt dieser Text. Ich möchte aber, bevor wir anfangen, ein paar Dinge erst klären, dass wir uns diesen Text erstmal vor Augen halten und verstehen, was der Text genau sagt. Es wird hier von einer Prophezeiung geredet. Diese Prophezeiung finden wir auch in Sacharja Kapitel 11. Das können wir auch gern zusammen aufschlagen. Im Propheten Sacharja. Und zwar Kapitel 11, Verse 12 und 13. Hier wird geredet über die untreuen Hirten und über den treuen Hirten Christus selbst. Und Gott kommt und sagt auf einmal diesem Volk, ist es recht in euren Augen? Dann gebt mir bitte Lohn für meine Arbeit als Hirte. Wenn es nicht in Ordnung ist in euren Augen, gebt mir keinen Lohn. Und davon redet jetzt der Text. Also Sacharja Kapitel 11, Verse 12 und 13. Da sprach ich zu ihnen, also Gott, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, den ich von ihnen wertgeschätzt worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Und da haben wir unsere Prophezeiung. Sie wird erfüllt, tatsächlich auch durch Pharisäer, die den Herrn Jesus töten wollten mit diesem Blutgeld. Und man sieht auch in dieser Sache die Allmacht Gottes, wie Gott alles und jeden benutzt, um sein Wort zu erfüllen. Nichts und niemand kann sich diesem Wort entziehen. Warum ist das so wichtig für unseren Text? Ich möchte kurz erklären folgende Begriffe. Die 30 Silberlinge sind sehr wichtig für uns zu verstehen. Warum 30? Nun, die Bibel erklärt sich immer selbst. Und zwar ist es eben so, das hat etwas mit dem Gesetz Gottes zu tun. Das steht im Gesetz zum Beispiel, wenn aber das Rind einen Sklaven stößt oder eine Sklavin, so soll man ihren Herren 30 Schekel Silber zahlen. Das Rind aber muss gesteinigt werden. Also die Bibel redet hier ganz klar von einem Sklavenlohn, wie viel ein Sklave wert ist, und zwar 30 Silberlinge. 30 Silberlinge. Silber hat folgende Bedeutungen. In Psalm 12, Vers 7 steht geschrieben, dass das Wort Gottes Silber ist. Geläutert, siebenfaches Silber, geläutert. Damit haben wir einmal die Erklärung für das Wort Gottes, welches sinnbildlich als Silber dargestellt wird. Und dann haben wir noch in 2. Mose 33 die Erklärung, dass das Silber auch für Sühnung, für eine Sühnung genommen wird, das Sühnegeld. Das heißt, wir haben jetzt zwei Begriffe mit dem Wort Silber erklärt, und zwar Sühnung und das Wort Gottes. Heutzutage, vielleicht kennt ihr das, wenn man jemandem etwas Verächtliches antun will, dann sagt man, ich gebe dir den Judaslohn. Damit will man Verachtung ausdrücken dem anderen gegenüber. Ich zahle dir den Judaslohn. Und man hat, um diesem Stigma aus dem Weg zu gehen, hat man Folgendes gemacht. Wenn jemand mit dir verhandelt hat über einen Lohn und man hat dir gesagt, du kriegst von mir 30 Silberlinge oder 30, um diesem Stigma aus dem Weg zu gehen, zu sagen, ja nicht, ich will nicht verglichen werden mit einem toten Sklaven, hat man sich geeinigt auf entweder 29 oder 31 Silberlinge. Hauptsache, man kommt diesem Stigma aus dem Weg. Und wisst ihr, wer nicht aus dem Weg gegangen ist? Gott. Gott ist diesem Stigma nicht aus dem Weg gegangen. Er hat diesen Lohn angenommen. Und ist es nicht genau das, ihr Lieben, was wir eigentlich versuchen zu tun? Wir versuchen, diesem Wert wegzurennen. Wir versuchen, zu entkommen von diesem Wert, 30 Silberlinge. Diese 30 Silberlinge sprechen vom Kreuz. In der Hinsicht, weil dort am Kreuz Christus gestorben ist als Sklave. Und das ist der Teil dieser Predigt, auch Sklave und Fremdling auf Erden. Und wenn wir diesem Stigma versuchen, aus dem Weg zu gehen, diesem Kennzeichen, dann gehen wir am Kreuz vorbei. Kommen wir nochmal zurück zu Matthäus Kapitel 27, Vers 7. Da werden jetzt drei Begrifflichkeiten erklärt. Da steht geschrieben, ich lese nochmal gern vor, nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für Fremdlinge. Wir haben drei Worte hier. Und zwar den Acker, der Töpfer und die Begräbnisstätte für Fremdlinge. Nun, der Töpfer steht geschrieben in, und vielen anderen Stellen natürlich auch, Jesaja 64, Vers 7, nun aber bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Also da haben wir schon die Erklärung für den Töpfer. Wer ist der Töpfer? Und zwar Gott selbst. Die andere Erklärung für der Acker finden wir in Matthäus 13, 38. Da steht geschrieben, der Acker ist die Welt. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Also da haben wir auch die Erklärung gefunden. Und die Begräbnisstätte für die Fremdlinge finden wir auch im Hebräerbrief Kapitel 11. Ich lese vor. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der Text will uns eigentlich, wenn man das bildlich runterbricht, sagen, diese Welt ist erkauft worden im Blut Jesu und sie ist für den Gläubigen nur eine Begräbnisstätte. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben hier nichts Dauerhaftes. Wir sind nur Gäste und Fremdlinge und mehr nicht. Und wenn ich mir als Gläubiger es in meinem Herzen hier heimisch mache, kann ich dann noch als Fremdling und als Gast fungieren hier auf Erden? Geht das? Man darf sich aufhäufen, selbstverständlich. Auch Schätze, Geld. Der Herr ist nicht dagegen. Der Psalmist sagt an einer Stelle, wenn sich euer Reichtum mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Darum geht es. Es geht um eine Herzensentscheidung. Aber kann es sein, dass wir unsere Wurzeln schon viel zu weit hier ausgeprägt haben in dieser Welt? Jeder prüfe sich selbst. So teuer war der Preis, dass wir Fremdlinge sein dürfen und sollen, weil ich kein Sklave bin, wie Christus einer war. Weil ich kein Fremdling bin, wie Christus ein Fremdling war hier auf Erden. Was bin ich dann? Lasst uns kurz überlegen, was Christus eigentlich für ein Fremdling war. Er hatte keinen Platz in der Herberge. Er hatte keinen Platz in seiner Vaterstadt in Nazareth. Sie wollten ihn nicht. Er hatte keinen Platz für eine Begräbnisstätte in der Stadt selbst. Man hat ihn sogar außerhalb der Stadt gekreuzigt und begraben. Wenn mit dem heiligsten Menschen auf Erden so umgegangen wurde, warum erwarten dann die Christen, dass man mit ihnen besser umgeht? Erwarten wir irgendetwas Besseres, als unser Meister hatte? Wisst ihr, wie arm er war? An einer Stelle sagt er sogar, gebt mir einen Denar. Er hatte noch nicht mal Geld bei sich. Versteht ihr, wie arm er war? An einer anderen Stelle sagt er, die Vögel haben ihre Gruben und die Füchse haben ihre Gruben und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Stellt euch vor, wir laufen mit dem Herrn und der Herr sagt, seht ihr da hinten den Wald? Wir werden heute da draußen übrigens übernachten. Versteht ihr, in welchem einem Zustand der Sohn Gottes auf Erden gewandelt ist? Wirklich als ein Fremdling. Ist es dann nicht für uns größte Not, zu werden wie unser Herr? Aber was passiert, wenn wir am Kreuz vorbeigehen, Geschwister? Das Kreuz hat seine Essenz in Gottes Charakter. Wisst ihr warum? Im Kreuz finden wir Gottes ganzes Wesen. Seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Größe, seine Gerechtigkeit, sein unfehlbares Wesen. Seine Erniedrigung, selbst in seiner Erniedrigung war er der Höchste. Keiner konnte sich erniedrigen wie Christus. Niemand wird in diese Tiefen gehen, die er war. Ich habe eine große Befürchtung, dass die Christen am Kreuz vorbeileben. Wenn wir am Kreuz vorbeileben, Geschwister, dann verpassen wir die Chance auf Gottes Kraft in unserem Leben. Und ich möchte euch ans Herz legen, dass das klar ist, hier auf Erden ist der Christ der Verlierer. Wir haben hier nichts zu gewinnen. Auf Erden gibt es für den Christen nichts zu gewinnen. Das ist uns aber egal. Wir suchen ja auch nicht hier, sondern das Zukünftige suchen wir, das Himmlische. Deswegen verstehen wir auch, wie ein Paulus auf einmal sagt, ich habe mit wilden Tieren in Ephesus gekämpft. Wenn die Auferstehung nichts bringen würde und wenn sie nicht reell wäre, was bringt es mir, wenn ich gegen wilde Tiere kämpfe? Wie kann es sein, dass Tausende und aber von Tausenden, vielleicht Millionen Menschen diese Hoffnung in sich tragen, es geht danach weiter? Und sie sich in Gefahren begeben, die ein Mensch normalerweise nie tun würde, weil sie eine Auferstehungshoffnung haben, weil sie Fremdlinge auf Erden sind und weil sie Sklaven Jesu Christi sind. Wie wird man zum Fremdling? Finden wir in der Bibel, steht im Hebräerbrief Kapitel 13, und zwar steht Folgendes geschrieben: Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünden durch den Hohenpriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Eben außerhalb des Lagers. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Stellt euch bitte selbst diese Frage. Sucht ihr wirklich das Zukünftige oder habt ihr euer Sein hier auf Erden? Wie viele von uns kennen dieses Wort, das letzte Hemd hat keine Taschen? Leben wir so? Nochmal, dass ihr mich nicht falsch versteht, man darf aufhäufen, man darf sparen, man soll auch nüchtern bleiben in dieser Welt, ganz nüchtern, man soll arbeiten, man soll alles tun, was man tun darf und soll. Das ist alles in Ordnung. Aber wo ist heute, an diesem Tag, mein Herz? Ist es im Himmel? Lebe ich vom Himmel aus hier auf Erden? Schöpfe ich meine Kraft für den heutigen Tag aus dem Himmel heraus? Oder von woher? Wie wird man zum Sklaven? Steht in Johannes Kapitel 13. Es geht da um die Fußwaschung. Da steht geschrieben, und jetzt bitte ich euch ganz genau zuzuhören. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Drei Punkte. Er wusste, dass ihm der Vater alles gegeben hat. Einmal. Der zweite Punkt, dass er von Gott gekommen ist. Und der dritte Punkt ist, dass er auch wieder zu Gott gehen wird. Ist nicht genau das Gleiche im Leben des Gläubigen passiert? Hat nicht der Vater im Himmel uns durch Christus alles geschenkt? Doch, in Christus ist uns alles geschenkt worden. Der ganze Reichtum des Himmels ist uns gegeben. Sind wir nicht von Gott? Wer aus Gott geboren ist, ist von Gott. Und der dritte Punkt, ich gehe auch wieder zu Gott. Aus diesem Grund konnte der Sohn Gottes sich so erniedrigen, selbst seinem Mörder noch die Füße zu waschen. Versteht ihr das? Wie kann man sich denn entscheiden, seinem Mörder, seinem Verräter noch die Füße zu waschen und den anderen Jüngern, die ihn auch noch verraten werden? Er brauchte nichts und niemand. Er hatte seinen Vater, er hatte den Reichtum des Himmels. Und wenn du in dieser Fülle lebst, dann ist es egal, was man mit dir macht, dann kannst du zum Sklaven werden, weil du auf nichts und niemanden mehr angewiesen bist. Du hast Gott bei dir und du hast Gott in dir, versteht ihr das? Derselbe, der diesen Jüngern die Füße gewaschen hat, lebt im Gläubigen drinnen. Ich bin in der Lage, genauso zu handeln wie mein König. Das ist der christliche Standard. Und wenn er weiß, dass er doch wieder zu Gott geht, hat er dann irgendeinen Verlust? Geschwister, im Himmel, und da werden wir uns sicherlich alle freuen, im Himmel werden wir Gott loben. Wir werden ihn preisen. Wir werden wahrscheinlich so gut singen, wie wir es noch nie getan haben. Davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Aber eines können wir nie wieder tun. Wir können uns nie wieder Gott hingeben. Wir können uns Gott nie wieder hingeben, um eine Seele zu gewinnen für ihn. Das können wir im Himmel nicht mehr tun. Wir können nichts mehr tun, um noch irgendjemanden mitzureißen in den Himmel. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Dinge, die wir dann später nicht mehr tun können. Wir können sie später nicht mehr tun. Und deswegen ist uns diese kurze Erdenzeit gegeben, um die Dinge zu tun, die auf Erden noch möglich sind. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und ich weiß auch, dass es was kostet. Und das, was ich euch gerade gepredigt habe, kostet etwas. Es kostet einen Preis. Man schwimmt gegen den Strom, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Bruder hat mal gesagt, wer mit Gott in Ordnung ist und mit Gott in Ordnung sein will, wird Probleme haben mit Menschen. Und so ist es. Es kostet einen Preis, so zu sein. Und ihr wisst, was es für einen Preis Christus gekostet hat. Die er geliebt hat, von denen wurde er verraten. Aber so ging es bis zum heutigen Tag jedem Nachfolger Jesu Christi und Nachfolgerin selbstverständlich. Johannes der Täufer predigt vielleicht, schätzungsweise vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr. So lang ging sein Dienst. Und was war die Quittung von seinem Dienst? Er wurde geköpft. Paulus, ein Diener, wie es wahrscheinlich seinesgleichen kaum noch geben wird, kaum gibt, dient dem Herrn mit allem größten Eifer. Was passiert? Kirchengeschichtlich wissen wir, er wurde geköpft. Versteht ihr, was ich damit meine? Hier auf Erden gibt es keine Trophäen. Es gibt hier nichts zu gewinnen. Wir suchen nicht hier auf Erden, sondern wir suchen das zukünftige Geschwister. Wie sollen wir auch vorbereitet sein auf die Dinge, die noch auf uns zukommen werden, wenn wir so nicht gesinnt sind? Wenn ich so heute nicht gesinnt bin und andere Tage kommen werden, von denen ich sagen werde, sie gefallen mir nicht, wie werde ich in diesen Situationen bestehen? Georg Müller, damit möchte ich abschließen. Georg Müller sagte, es bekommt einen Diener schlecht, danach zu trachten, reich, groß und berühmt zu werden in dieser Welt, in der sein Herr arm, unbedeutend und verachtet war. Und ich hoffe, dass es uns allen ein Anliegen wird, heute an diesem Tag umzudenken. Umzudenken in unserem Herzen. Im Römerbrief 12 heißt es, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Verändert euren Sinn, eure Haltung in eurem Herzen, damit dieser Sinn und diese Haltung und diese Einstellung in meinem Herzen Christus angepasst wird. Und ich möchte euch noch etwas anderes sagen. Ich habe vorhin von dem geredet, dass Christus derjenige, der seinen Mördern und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, dass der in mir lebt. Aber derselbige, der auferstanden ist, lebt auch in mir. Und derselbige, der Vergebung ausgesprochen hat am Kreuz, lebt auch in mir. Christus ist unser Potenzial. Nicht weniger und nicht mehr. Aber Christus selbst ist unser Potenzial, hier auf Erden zu leben. Lasst uns zusammen beten, Geschwister. Wir wollen uns erheben. Allmächtiger Vater, große Wahrheiten, tiefe Wahrheiten, die gesprochen wurden. Aber wenn sie Theorie bleiben, so bringen sie nichts. Und so möchte ich dich erflehen und erbitten für mich, für meine Brüder und Schwestern. Greif doch bitte ein in unser Verständnis, in unser Herz, damit diese Realität von uns ergriffen wird. Dass sie Fleisch annimmt. Hilf uns, dem nachzugehen mit einem Eifer, dass wir nicht träge sind, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht zurückhalten. O Herr, hilf bitte, dass dein Finger in unsere Brust drückt und uns zeigt, wo der Fehler liegt. Dass du uns bitte, Herr, aufmerksam machst auf die Dinge, die wir vielleicht sehen und nicht sehen. Dass du bitte, Herr, in unseren Herzen so wirkst, dass wir dir ähnlicher werden. Es ist uns wirklich eine gewaltige Ehre zu wissen, wem wir nachfolgen dürfen. Dem König aller Könige, der nichts und niemanden notwendig hatte und der alles getan hat. Alles für die Menschen und vor allem für seinen Vater im Himmel. Und so bitte ich dich für mich, Herr Jesus, und für meine Brüder und Schwestern, Hilf uns, dass diese Worte lebendig werden, dass wir Fremdlinge sind und Sklaven deiner, Liebessklaven, die alles aus Liebe tun für dich und die nicht zurückhalten. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Himmlischer Vater, treuer Gott, wir danken dir für die heutige Verkündigung und loben und preisen dich. Lass uns die heutigen Worte in unseren Herzen bewahren und schenke, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter. Wir bitten, dass noch viele, die heute diese Heilsgewissheit noch nicht haben, dass sie nicht zögern, sondern deinen Ruf hören und zur Umkehr und Buße bereit sind und ihr Leben dir übergeben und damit zu Fremdlingen auf dieser Welt werden. Wir wollen dir ganz allein dienen und als Kinder Gottes deine Sklaven sein, so wie wir in der Predigt gehört haben. Wir danken dir auch für all die treuen Glaubensgeschwister, die uns gerade in dieser schweren Zeit des Angriffs der finsteren Mächte treu durch Gebete beistehen und deinem mächtigen Arm bewegen. Und schenke auch, dass wir auch mutig sind, durch unsere Gebete deine Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Und dass wir uns bei unseren Gebeten auch immer wieder bewusst wird, dein Wille soll geschehen, denn du allein weißt, was das Beste für uns ist. Halte du weiterhin deine schützende Hand über unsere Gemeinde und bewahre sie vor den Angriffen des Böses und schenke uns, dass wir immer wieder wegschauen vom Bösen hin zu dir, Herr Jesus Christus. Du kannst auch ähnlich wie bei Paulus aus Verfolgern deiner Gemeinde Nachfolger machen und ganz bestimmt auch noch in dieser Zeit. Wir bitten für alle, die in unserem Staat Verantwortung tragen, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden und sich an die Gesetze und Ordnungen halten und das Recht nicht beugen und nicht gegen ihr Gewissen handeln, dass ihnen bewusst wird, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch einmal viel gefordert werden. Wir bitten für die Familien, wo noch nicht alle dich als Herrn und Heiland angenommen haben. Schenke, dass hier noch Bekehrung stattfinden kann. Befreie du auch Menschen, die durch Drogen und Süchte oder satanische Mächte gefangen sind, dass sie aus diesem Elend herausgeführt werden und wo noch nicht geschehen, umkehren und zum Glauben an dich kommen. Alle Alten und Einsamen, Kranke, Trauernde, wollen wir deiner väterlichen Fürsorge und deinem Beistand anbefehlen. Geh du mit uns in die neue Woche und führe und leite uns. Wir danken, dass wir uns auf dich und deine Verheißungen verlassen dürfen und wissen dürfen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns der Herr selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehet nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.